Ich freue mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, um Gott Danke zu sagen für das Viele, was er uns schenkt und was wir so selbstverständlich nehmen. Alle guten Gaben kommen her von Gott, dem Herrn, und um dankt ihm, dankt, dankt ihm. Paulus schreibt in 1. Korinther: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber soll mich nichts gefangen nehmen. Gerne am Anfang beten. Jesus, angesichts der Hektik unserer Tage, angesichts eigentlich auch des Überflusses um uns herum, angesichts der Werbung, die uns überfällt, verlieren wir den Blick für das, was du uns schenkst. Und das ist so viel, dass wir hier leben dürfen, in Deutschland, in diesem reichen Land, dass du uns Frieden schenkst, dass wir Arbeit haben, genug zum Essen, mehr als genug. Und so wollen wir einmal im Jahr ganz besonders an dich denken und an den, der uns das alles geschenkt hat. Und Danke sagen. Amen. Wie ihr wisst, sind wir gerade in dieser Predigtserie über die sieben Todsünden. Und ich werde immer wieder gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Warum predigen wir über die sieben Todsünden? Ist das nicht wieder typisch Kirche, dass sie ihren Mitgliedern ein schlechtes Gewissen machen wollen, damit sie lammfromm und gefügig sind? Zugegeben, die Aussicht auf brave, lammfromme Schafe hat schon etwas Reizvolles, aber darum geht es gar nicht in dieser Predigtserie, sondern hinter jeder einzelnen dieser Todsünden ist eine Lebensenergie, die als Sehnsucht dahinter steckt. Und wir versuchen in diesen Wochen, wo wir uns damit beschäftigen, diese Lebensenergie uns zunutze zu machen, sie anzuzapfen für unser Leben. Schon im 4. Jahrhundert hat Evagrius von Pontus diese Todsündenliste hergestellt, aufgestellt. Und dabei hat er das Bild vor Augen gehabt, dass es wie bei einem Baum mit sieben dicken Ästen sind, auf dem dann die vielen anderen Sünden hängen. Er wollte zu den Ursünden zurückkommen. Auf Neudeutsch würde man sagen, er hat die Sünden mal geklastert. Und da man sich heute alles Mögliche unter Sünde vorstellt, von der Sahnetorte bis zu der 0190-Nummer, hilft es vielleicht, sich nochmal deutlich zu machen, worum geht es eigentlich bei Sünde? Sünde kommt von dem Wort Sund. Sund ist der Graben, der zwischen Gott und Menschen ist. Sund ist der Graben, der zwischen mir und dem anderen ist. Zwischen mir und meinem idealen Bild von mir selbst, meinem Traum von mir selbst. Sünde ist alles das, was Beziehungen zerstört. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum anderen, aber genauso wichtig auch die Beziehung zu mir selbst. Sünden sind keine Peanuts, sondern ganz im Gegenteil. Sünde hat die Macht, unser Leben zu zerstören bis zum Tod. Wusstet ihr zum Beispiel, dass heute zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte genauso viele Menschen an Überernährung leiden wie an Mangelernährung? Während Millionen von Menschen darunter leider nicht genug zu essen haben, kämpfen genauso viele Millionen Menschen heute mit den Auswirkungen von Übergewicht. Wusstet ihr, dass in Deutschland 70% aller Männer und 50% aller Frauen übergewichtig sind? Bei den Männern wusste ich das. Wusstet ihr, dass heute Diabetes, Herzkrankheiten und andere Erkrankungen, die auf einen ungesunden Lebensstil, auf zu viel Konsum zurückzuführen sind, heute weltweit mehr Menschen töten als alle Infektionskrankheiten zusammen? Völlerei ist kein Problem der Menschen des 4. Jahrhunderts. Es ist heute genauso aktuell. Ich glaube, es war noch nie aktueller. Die spannende Entdeckung, die sowohl die Psychologie und die Theologie in den letzten Jahren gemacht hat, ist, dass hinter jeder dieser Todsünden eine riesige Energie brodelt, die man zum Schlechten, also zu Todsünde, oder zum Guten nutzen kann, als Lebensenergie. Und so haben wir vor 2 Wochen gehört, hinter der Todsünde Wollust ist die Sehnsucht nach Intimität, nach Verschmelzung, sich in dem anderen zu verlieren, eine lebenswichtige, wunderschöne Energie. Daher stammt das Wort Wollust etymologisch aus dem Wort Wohllust ab. eine gute, intensive, beglückende Lust, eine Energie. Aber aus Wohllust wird Wollust, wenn wir diese Energie nur auf uns beziehen, auf unser Glück und wir den anderen Menschen nur benutzen zu meinem Glück. Setzen wir diese Energie, Intimität zu schaffen, für die Gemeinschaft an, dann wird es einer Gemeinschaft zum Segen, dann blüht eine Gemeinschaft auf. Letzten Sonntag hat die Antonia über die Wut gepredigt. Wut ist eine Energie, die aufbäumt, die sich aufbäumt gegenüber der Ungerechtigkeit dieser Welt. Menschen wie Moses, Martin Luther King und Nelson Mandela haben aus dieser Energie, aus dieser Wut die Energie bekommen, um aufzustehen gegenüber der Ungerechtigkeit ihrer Zeit. Aber Wut kann eben auch zerstörerisch sein und uns zum Tode führen, wenn wir diese Wut nur zu unserem eigenen Wohl einsetzen. Antonia hat ihre Predigt zusammengefasst in diesem starken Satz. Sie sagt, wir brauchen die Wut als Triebkraft, die die Ungerechtigkeit dieser Welt anklagt. Wir brauchen die Wut als Triebkraft, die die Ungerechtigkeit dieser Welt anklagt. Und wir brauchen Erbarmen als den Lenker, der unsere Wut in gute Bahnen lenkt. Wir brauchen Erbarmen, wir brauchen Barmherzigkeit, der diese Wut, die gut ist, in gute Bahnen lenkt. Welche Energie liegt nun hinter Völlerei? Und wie können wir diese Energie nutzen zum Wohl einer Gemeinschaft? Zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl eures Hauskreises? Ein Rabbi hat mal Folgendes gesagt, und als ich das vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich gesagt, wow, was eine Weisheit. Ein Rabbi hat gesagt, eines Tages werden wir alle vor Gott stehen, und dann wird er uns für all die möglichen Vergnügen richten, die er uns zum Genießen gab, die wir aber nicht genossen haben. Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und dann wird er uns für all die möglichen Vergnügen richten, die er uns zum Genießen gab, die wir aber nicht genossen haben. Was eine spannende Vorstellung, oder? Dass Gott uns für unsere Untaten zur Rechenschaft zieht, geschenkt. Aber dass Gott uns für die Vergnügen richten wird, die wir nicht genossen haben. Gott will, dass wir unser Leben genießen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben in Fülle, Lebenssatz. Er will nichts lieber, als dass dein Leben gelingt und dass du dieses Leben auskostest mit all der Schönheit, die in dieser Welt und in dieser Schöpfung liegt. Gott mag es, wenn wir das Schöne genießen. Er mag es zum Beispiel, wenn diese Lindkugel in meinem Mund zerplatzt und diese Süße in meinen Mund hineinläuft. Gott sagt, super, dafür habe ich dir den Geschmackssinn gegeben. Gott liebt es, wenn wir den Tinto, was ist das hier? Nee, Chateau Bastide. Wenn wir diesen guten Rotwein trinken, genießen und er die Nerven in unserem Mund zusammenziehen lässt und schmeichelt. Ja, Gott mag es sogar, wenn wir einen Whisky zum Abschluss der Mahlzeit trinken und es warm den Rachen hinunterläuft. Gott hat uns all das zur Freude gegeben, dass wir es genießen. Essen ist eine gute Gabe Gottes und auch die Verbindung zwischen Essen und Genuss hat Gott geschaffen. Es war gar nicht seine Absicht, dass Essen ein rein technischer Vorgang wird, so wie man ein Auto betankt. So betanken wir uns halt mit Essen. Das war gar nicht seine Idee. Er wollte, dass wir es genießen. Wann aber wird aus Genuss Völlerei? Drei Punkte, die darauf hinweisen, dass Genuss zur Völlerei wird. Das erste ist, wenn wir vom Essen oder vom Genuss abhängig werden und Essen zum Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Universums wird. Egal, ob man Fast-Food-Junkie, Gourmet oder Gesundheitsfanatiker ist. Wenn das Essen zum Mittelpunkt deiner Welt wird, dann wird aus Genuss Völlerei. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was es eigentlich ist, das dem Essen in unserem Leben einen so hohen Stellenwert gibt? Kann es nicht sein, dass das Essen für uns ein Ersatz für etwas geworden ist, an dem es uns fehlt? dass wir ein Vakuum in uns fühlen, ein geistliches Loch in uns füllen, was wir versuchen, mit Essen zu stopfen. Also wenn Genuss, aus Genuss wird Völlerei, wenn wir uns davon abhängig machen und wenn wir andauernd nur unser Universum um Essen dreht. Genuss wird zur Völlerei, zweitens, wenn wir ausschließlich auf die Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse fixiert sind und blind wären gegenüber den Bedürfnissen von anderen. Wir haben es eben gebetet. Wenn wir blind wären gegenüber der Hungersnot, die in dieser Welt herrscht und sagt, Hauptsache, ich kann genießen. Wenn wir blind wären gegenüber den Schaden, den wir anrichten, zum Beispiel durch Masttierhaltung oder die Umweltzerstörung durch Sojaplantagen, die wir brauchen, weil wir gerne unser Steak essen. Ich glaube, dass wir in diesem Punkt wir wirklich umdenken müssen. Und der dritte Punkt, Genuss wird dann zur Völlerei, wenn wir Dankbarkeit aus den Augen verlieren. Wenn wir es für selbstverständlich nehmen, dass wir Essen haben und genießen können. Und wenn wir nicht dankbar sein können. Die Völlerei ist zu Recht eine von 7 Todsünden, weil sie uns isoliert und unsere Beziehungen zerstört und uns letztlich zum Tod führt. Wir selbst werden getötet durch die Wohlstandskrankheiten. Wir töten andere Menschen, die kein Essen haben, durch die Ungerechtigkeit der Verteilung. Und wir zerstören die Schöpfung durch unsere Konsumentenhaltung. Von daher auf der einen Seite Genuss, etwas, was Gott uns schenkt, damit wir es wirklich genießen. Auf der anderen Seite kann Genuss zur Völlerei werden. Was also tut man? Weil man diese Gefahr sieht, dass es zur Völlerei wird. Es gibt 2 klassische Antworten darauf. Das eine ist der Weg der Verdrängung. Man verwechselt die Lebensenergie Genuss mit der Sünde Völlerei und bekämpft sie mit allen möglichen Dingen, mit allen möglichen Diäten. Enthalte dich, kämpfe gegen diese Energie in dir, unterdrücke deine Lust. Die Sünde besteht darin, zu viel zu essen, die Buße darin, eine strikte Diät zu befolgen und die Waage wird dann zeigen, ob die bisherigen Bußübungen auch genug waren oder ob man noch weiter Buße tun muss. Man versucht dagegen anzukämpfen und wer seine 10. Diät schon hinter sich hat, weiß, dass das nicht so funktioniert. Und weil wir merken, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können, gehen wir den 2. Weg sehr, sehr oft, den Weg des Kompromisses. Dass wir sagen, ich kann das sowieso nicht unterdrücken, von daher mache ich Kompromisse. Wir leben halt in einer Welt, die vom Konsum beherrscht wird. Ich konsumiere, also bin ich. Wir wollen essen, was wir wollen, wann wir wollen, wie wir es wollen. Es darf nur nichts kosten. Geiz ist geil. Und so schließen wir unsere Augen vor den verheerenden ökologischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Und machen eben Kompromisse. Über Kompromisse. Es gibt einen dritten Weg und das finde ich so stark an dieser Predigtserie, dass da etwas ist, was diese Energie, die in uns ist, die Energie nach die Sehnsucht nach Genuss, dass wir diese Energie in positive Wege leiten. Dass wir sie kanalisieren, dass sie zum Segen wird für andere Menschen. Dass sie Gemeinschaft schafft. Und auch hier gibt es 3 Wege und damit möchte ich schließen, wie wir diese gute Energie des Genießens können, kanalisieren können, damit es zum Segen wird für uns alle. Der erste Punkt ist, indem wir eine Balance finden zwischen Feiern und Fasten. Eine Balance finden zwischen Feiern und Fasten. Wir haben eben das Bild mit dieser Waage, die in der Balance hängt. Das meine ich nicht. Sondern Balance finden zwischen Feiern und Fasten heißt, dass wir feiern können wie die Wilden und fasten können wie die Frommen. Beides können. Und dass dieses Pendel in unserem Leben mal nach rechts, mal nach links ausschwenkt. Nicht in der gesunden Mitte bleibt. Nicht zu viel genießen, nicht zu viel fasten. Fasten und genießen. Ausgelassen zu feiern hilft uns, die Fülle des Lebens zu genießen. Fasten ist wichtig und es ist keine Diät. Das Fasten ist wichtig, damit unser Verlangen nach Genuss nicht uns beherrscht. Fasten hilft uns, die Dinge zu kontrollieren, die in der Gefahr sind, uns selbst zu kontrollieren. Von daher eine Balance zu finden zwischen Feiern und Fasten, aber eben nicht diese Balance, sondern diese Balance. Ja? Zweiter Punkt, wie wir diese Energie lenken können, ist fröhlich zu teilen. Geteilter Genuss ist doppelter Genuss. Feiern ist die ultimative Ausdrucksweise für die Energie des Genusses. Die ganze Bibel ist voll von Festen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal bemerkt habt. Der Bundesschluss, den ganz am Anfang Gott mit den Israeliten geschlossen hat, wurde mit einem Fest besiegelt. Jesus hat gesagt, jedes Mal, wenn hier auf der Welt jemand zum Glauben kommt, wird im Himmel eine Party gefeiert. Und ganz am Ende unserer Zeit gehen wir auf ein großes Festmahl zu, wo wir mit Gott gemeinsam ein Fest feiern werden. Menschen, die die Energie des Genießens haben, sie können diese Energie investieren, um Hauskreisen und Gemeinden dabei zu helfen, zu feiern. Richtig zu feiern. Und daher nochmal meine Empfehlung. Ich habe jetzt leider das Buch nicht hier oben, die drei Wege zur Gemeinschaft, dass ihr diese Zeit nutzt, um herauszufinden, was ist eigentlich eure Energie, die Gott euch geschenkt hat. Und in diesem Buch wird das beschrieben. Ein Test ist da drin, wie man das herausfinden kann. Einfach damit wir uns gegenseitig dienen mit der Energie, die Gott uns gegeben hat. Und der letzte Punkt, wie wir diese Energie des Genießens zum Segen einsetzen können für alle, ist, indem wir dankbar werden. Danke sagen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu unserem Umgang mit Ernährung. Der Psychologe Martin Seligmann hat herausgefunden, dass Personen, die jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind, sich bereits nach 3 Wochen deutlich besser fühlen als davor. So einfach ist das. Er sagt, Menschen, die sich hinsetzen und 3 Sachen aufschreiben, wofür sie dankbar sind, sind in 3 Wochen sehr viel glücklicher, sehr viel ausgewogener als Menschen, die das nicht tun. Manchmal ist es so einfach. Manchmal ist es so einfach. 3-mal am Tag ein Dankgebet zu sprechen vor dem Essen und sich bei Gott zu bedanken für das, was er uns schenkt. Täglich 3 Dinge aufzuschreiben, für die wir dankbar sind. Und heute am Erntedankfest Gott einfach mal Danke zu sagen für alles, was er uns als Menschen geschenkt hat zum Genießen. Dankbarkeit ist so wichtig und so gut für uns. Das hat jetzt sogar die Forschung da festgestellt. Gott wusste es damals schon. Und damit es praktisch ist, möchten wir jetzt Gott Danke sagen. Ich weiß, einige von euch sind in Trauer, einige sind in einem tiefen Tal. Und in diesem tiefen Tal sieht man nicht das Licht. Ich möchte euch einladen, trotzdem mit dem nächsten Lied, was wir singen werden, oder wo ihr einfach nur zuhören könnt, dass ihr Gott Danke sagt an diesem Tag für das, was er euch geschenkt hat. Und die Lebensenergie Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.